Wir haben ja zwei Kinder. Wie heißt du?
Micha.
Johanna.
Johanna. Johanna und Micha. Den Micha kenne ich. Das ist mein Neffe. Es freut mich, dass ich euch eine Geschichte erzählen kann. Und die Geschichte, die handelt von Puerto Rico. Das ist ein Land, das ist ganz weit weg. Einmal mit dem Flugzeug muss man bestimmt 9, 10, 11 Stunden fliegen. Und da wächst Dschungel. Und es sind noch ein paar Berge und das Meer ist auch da. Da ist immer ganz warm. Die Mama, die kommt auch. Und in Puerto Rico, da hat die Großmutter gelebt. Die Großmutter, und die hieß Luz. Und die Luz war verheiratet mit dem Großvater und die hatten Kinder und Enkel und hatten eine große Fabrik für Holz. Und das Holz wurde da gesägt und dann wurden daraus Möbel gemacht. Und da hatten sie viele Angestellte. Und die Oma Luz, die hatte viele, viele Enkelkinder, so wie euch, und auch viele Kinder. Und die haben alle recht nah zusammen gewohnt. Aber die Oma Luz war die einzige, die an Gott geglaubt hat. Die ist immer sabbats in die Gemeinde gegangen, ganz alleine, und musste ganz weit wegfahren, weil in dem Dorf war niemand sonst, der auch Adventist war. Und deswegen war die Oma Luz traurig und hat immer abends die Arbeiter und ihre Familie mit eingeladen, mit bei ihr zu essen. Und danach hat sie eine Andacht gehalten. Aber die meisten sind nur zum Essen geblieben und das mit Gott hat sie nicht interessiert. Und danach ist die Oma Luz immer abends auf die Veranda gegangen und keiner ist mit ihr mit, um von Gott zu hören. Und sie hatte zwei Haustiere. Und das waren ganz besondere Haustiere. Da in Puerto Rico hatte sie als Haustiere zwei große Papageien. Habt ihr schon mal einen Papagei gesehen?
Ja.
Ja. Wie schauen die aus? Sie sind groß und ganz bunt. Und die Papageien, die saßen in einem großen Käfig mit auf der Veranda. Und die Oma Luz hat immer zum Anfang ihrer Andacht ihr Lieblingslied gesungen. Und das Lieblingslied war: Heilig, 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 ewiger Vater, schon in der Frühe verkündigen wir es laut. Und dann hat sie mal kräftig gesungen, immer das gleiche Lied, jeden Tag zum Einstieg. Nach einer Zeit konnten die Papageien das Lied, weil Papageien sind Vögel, die können sprechen lernen. Und keiner hat mit der Oma mit Andacht gemacht, aber die Papageien haben mitgesungen. Und die Oma hat immer nicht gewusst, was sie aus der Bibel lesen soll, also hat sie Kassetten laufen lassen mit Andachten drauf. Und da hatte sie auch ihre Lieblingsandacht und die Lieblingsandacht hieß: Bekehr dich, du Sünder, der Herr kommt bald. Und es war der Missionar, der sie damals zum Glauben gebracht hat, hat eben die Kassette dagelassen. Also hat sie es immer wieder angehört. Und die Papageien auch. Und es gab einen Mitarbeiter und der hieß Carlos. Und der war so faul. Der hat immer nicht richtig gearbeitet. Und dann ist er immer hinter auf die Veranda, wo die Papageien waren und hat dort heimlich geraucht. Und bei einer Holzfabrik sollte man vielleicht nicht so viel rauchen, weil das kann auch gefährlich ausgehen. Das Holz kann sich ja entzünden. Und dann wurde er immer geschimpft vom Großvater. Und dann hieß es: Carlos, komm zurück, du bist schon wieder so faul. Arbeite doch fleißig. Und der Carlos, dem war es irgendwann zu viel, immer geschimpft zu werden, obwohl es berechtigt war. Und dann hat er gedacht: Denen zeige ich's. Ich lasse die Papageien frei. Weil er ja immer da an der Veranda geraucht hat, wo die Papageien saßen. Also hat er, genau, dann hat er die Papageien freigelassen. Und die sind geflogen. Und es war so am Nachmittag und sie kamen am Abend nicht zurück. Und die Oma war traurig. Die Oma Luz war da und ihre Papageien waren weg. Und die kamen auch abends nicht wieder und in der Nacht auch nicht wieder. Und die sind irgendwo hingeflogen. Am frühen Morgengrauen, wo die Sonne langsam durchkam, hört's in der Nachbarschaft eine Frau: Heilig, heilig, heilig. Haben die Papageien von der Palme vorm Nachbarhaus das Lied gesungen. Und die Nachbarin ist aufgewacht und schaut aus dem Fenster und dann entdeckt sie da die Papageien. Und der Papagei sagt, bekehr dich, du Sünder, der Herr kommt bald. Und dann war die Frau ganz ergriffen und dachte, das sind doch die Papageien von der Luz. Und dann ist sie zur Luz gerannt und hat gesagt, du, dein Papagei, der hat mit mir gesprochen. Und der sitzt da auf der Palme vor meinem Haus. Und dann hat die Luz gefragt, ja, was hat er denn gesagt? Bekehr dich, du Sünder, der Herr kommt bald. Und dann hat die Luz gesagt, na, du kannst ja heute Abend gleich zum Bibelstudium kommen. Ich höre mir immer so Kassetten an. Das ist genau das Thema von der einen Andacht. Und dann war die Nachbarin offen. Sie dachte, das muss für sie gewesen sein. Und seitdem die Papageien ausgebrochen waren, die Luz hat dann das beste Essen für die Papageien geholt, lauter kleine Erdnusskörnchen, und hat die Papageien wieder angelockt und wieder in den Käfig zurückgebracht. Und das ist eine ganz tolle Geschichte, wie Gott sogar einen Papagei benutzen kann, um Leute zu Jesus zu führen. Obwohl der Papagei gar nicht versteht, wie gut der Herr Jesus vielleicht mit uns meint. Aber wenn wir uns bekehren und an den Herrn Jesus glauben, dann dürfen wir ganz tolle Dinge erleben, wie er unser Leben beschenkt und wie er uns führt. Amen. Ihr könnt ja vielleicht einen Papagei malen und den am Ende der Predigt uns zeigen. Ne, einen bunten, schönen Papagei.
Ja. Ich stelle mich am besten nicht so nah dran. Genau, das war meine liebe Frau, die Steffi. Ich bin der Stefan. Vielleicht haben, Fati war ja schon einige Male hier bei euch in Schweinfurt. Er kommt aus Thüringen. Ich komme jetzt aber nicht mehr aus Thüringen. Ich habe schon gesagt, ich arbeite jetzt in Franken aus Mittelfranken. Genau. Und habe ich ja schon gesagt, ich arbeite jetzt in Crailsheim im Krankenhaus. Genau, das Thema der heutigen Predigt ist Reue. Und der Anlass dafür ist, dass in ungefähr 2 Wochen ist der jüdische große Versöhnungstag, der Yom Kippur. Ja, das ist der Tag, wo 1844 auf den 22. Oktober gefallen ist. Und das ist traditionell ein Tag im jüdischen Kalender, wo alle in sich gehen, ne? Weil das ist der höchste Feiertag, wo es darum geht, sind meine Sünden vergeben? Steht da noch irgendwas zwischen mir und Gott? Und an diesem besonderen Tag, dem Yom Kippur, wird auch aus der Bibel was vorgelesen. Und zwar ein ganz kleines Buch, das ist ein ganz besonderes Buch in der Bibel. Wisst ihr welches? Das ist das Buch Jona. Warum wird das Buch Jona vorgelesen? Jona ist einer der 12 kleinen Propheten und ist in mehrerer Hinsicht ein einzigartiger Prophet. Normalerweise ist uns in den kleinen Propheten, die fangen ja mit Hosea an, wird berichtet, was diese Propheten gesagt haben, was sie prophezeit haben über Völker, über Israel. Sie haben Sünden gerügt, haben Gericht angekündigt, aber auch Versöhnung in Aussicht gestellt. Bei Jona wird im Buch selber eigentlich nichts über seine Prophetien gesagt, sondern sein Leben selbst ist die Prophetie. Es ist eine beliebte Kindergeschichte, sage ich mal, aber ich möchte mal sagen, zu Unrecht sollte sie nur eine Kindergeschichte bleiben, weil sie hat gerade heute, wo wir uns, ich sage mal, dem Ende dieser Welt nähern, in prophetischer Hinsicht befinden wir uns ja lange schon am großen Versöhnungstag, denke ich, hat dieses Buch für uns heute eine ganz große Bedeutung. Lass uns mal kurz schauen, was sagen denn die Heiligen Schriften sonst über den Propheten Jona. Wir wissen nur, er kommt aus Gad Hefer, das steht in 2. Könige 14, Vers 23 bis 25, wenn ihr das mit aufschlagen wollt. 2. Könige 14 ab Vers 23. Im 15. Jahr Amazias, des Sohnes des Joas, des Königs von Juda, wurde Jerobeam, der Sohn des Joas, König über Israel in Samaria, und er regierte 41 Jahre lang. Er tat aber, was böse war in den Augen des Herrn, und ließ nicht ab von allem Sünden Jerobeams, des Sohnes Nebats, der Israel zur Sünde verführt hatte. Dieser eroberte das Gebiet Israels zurück, von Lebo Hamat an bis an das Meer der Arava, nach dem Wort des Herrn, des Gottes Israels, das er geredet hatte durch seinen Knecht Jona, den Sohn Amitais, den Propheten aus Gathhefer. Mit anderen Worten, das zweite Buch Könige beschreibt sehr ausführlich, was für ein böser König Jerobeam war. Es war Jerobeam der Zweite, also nicht der Jerobeam, der die 10 Stämme an sich gerissen hatte, also bei der Teilung des Volkes Israels mitgewirkt hatte, sondern das ist ein zweiter Jerobeam, aber dieser ist genauso schlecht wie der erste Jerobeam. Und was ein bisschen verwundert, wenn man diesen Text sich durchliest, da steht, er verführt zur Sünde, er macht es genauso wie sein Namensvetter, und dann kommt irgendwie was ganz Komisches. Da steht, und Jona prophezeite ihm was Gutes, nämlich, dass er Land wieder zurückerobern würde. Und das zeigt, dass Jona ein bisschen ein komischer Mensch ist, ne? Also er rügt sein eigenes Volk, seinen eigenen König nicht, sondern prophezeit ihm sogar noch was Gutes und sagt, hey, das wirst du schaffen. Obwohl es zur gleichen Zeit, das können wir in Amos 6 lesen, ab Vers 13, Amos 6. Auch eine Prophezeiung eben von dem Propheten Amos gab, das genau das Gegenteil sagt. Nämlich, dort steht, doch siehe, ich erwecke ein Volk gegen euch, ihr vom Haus Israel, spricht der Herr, der Gott der Heerscharen, das euch bedrängen wird vom Zugang nach Hamat bis zum Bach der Arava. Und wer genau aufgepasst hat, das ist genau das Gebiet von Hamat bis zur Arava, über das Jona prophezeit hatte, dass Jerobeam es zurückerobern würde. Und Amos, der zur gleichen Zeit gelebt hat, der prophezeit, es wird dich wieder ein Volk bedrängen und du wirst es wieder verlieren. Ne? Also ein bisschen komisch, ne? Dass der Jona nicht immer vielleicht genau das macht, was in Gottes Herzen ist. Und mit dieser Einleitung sind wir eigentlich schon beim Kern des Propheten Jona. Es ist ein, ja, man würde heutzutage sagen, es ist eine Satire, weil die Völker, die normalerweise böse sind, sind im Buch Jona die Guten, und der Prophet Gottes, der eigentlich treu sein sollte und Gott fürchten sollte, der ist Gott ungehorsam. Das Buch Jona hat eine klare Struktur. Es ist aufgebaut in 2 gleich große Teile. Diese fangen immer an mit dem Text, und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amitais, folgendermaßen. Danach findet eine Konfrontation Jonas mit Heiden statt. Und dann hat Jona ein Zwiegespräch mit Gott. Und interessant ist, ich würde es einmal vorlesen, steht hier, mach dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Beim ersten Mal machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Jona wird beauftragt, das weiß jedes Kind, nach Ninive zu gehen. Es ist eine Stadt im heutigen Irak und auch östlich von dieser von den Ruinen von Ninive gibt es einen Ort, der heißt Prophet Jona oder Nabi Jona. Dort vermutet man das Grab von diesem Propheten. Wir werden dann noch später erfahren, warum. Ninive war die Hauptstadt des assyrischen Weltreiches und die Assyrer waren keinesfalls zimperlich. Die haben das Kreuzigen erfunden. Also die wussten genau, wie sie ihre Feinde am besten quälen. Es gab da ganz furchtbare Foltermethoden und deswegen hatte nicht nur das Volk Israel, sondern alle benachbarten Völker hatten sehr große Angst vor diesem Volk. Vielleicht ist das ein Grund, warum Jona zögert nach Ninive, in die Hauptstadt, sozusagen in das Zentrum dieses bösartigen Volkes zu gehen. Andererseits muss man sagen, die Assyrer hatten oft schon gegen Israel gekämpft und haben ihnen sehr viel Schaden zugefügt. Und deswegen kann man, glaube ich, zu Recht behaupten, dass da so eine gewisse Feindschaft, man könnte auch vielleicht sagen Hass im Herzen von Jona gegen das assyrische Weltreich war. Und er wusste, wenn Gott ihn beauftragt, verkündige gegen sie, dass ihre Bosheit vor mein Angesicht gekommen ist, dann bedeutet das, Gott möchte ihnen eine letzte Chance zur Umkehr geben. Und das wollte Jona auf keinen Fall den Assyrern einräumen. Wir lesen dann davon, dass er in ein Boot einsteigt und kurz hinter der Küste, nachdem das Boot von Anker gegangen ist, kommt ein riesiger Sturm und sogar diese erfahrenen Seeleute fangen an zu beten. Ich weiß nicht, so richtig hartgesottene Handwerker, Seeleute, wann fangen die schon mal an zu beten? Also das war ein heftiger Sturm. Da hat es das Meer einmal umgewälzt. Und was macht Jona? Er schläft im Bauch des Schiffes, sodass er sogar aufgeweckt werden muss. Ich glaube, er hat schon was von den Fliehkräften mitgekriegt, aber was muss in diesem Propheten vor sich gehen, wenn er flieht, dass sogar erfahrene Seemänner es mit der Angst zu tun bekommen? Wir lesen dann davon, dass der Schiffskapitän ihm sagt, rufe du doch auch deinen Gott an. Und dann sagt er, na, das ist ein bisschen schwierig, weil ich bin gerade auf Kriegsfuß mit meinem Gott. Ich fliehe gerade vor ihm. Und diese hartgesottenen Seeleute bekommen es dann noch mehr mit der Angst zu tun, weil sie verstehen, dieser Gott, dem Jona dient, der hat Himmel und Erde geschaffen. Und das Meer. Und da werden sie hellhörig und denken, okay, wie kann eigentlich ein Prophet, der an so einen Gott glaubt, über das Meer fliehen? Das ist etwas paradox. Die Lösung, sagt Jona ihnen dann auch, sie müssen ihn über Bord werfen. Sie zögern, sie möchten nicht, dass fremdes Blut an ihren Händen klebt. Doch als sie merken, es gibt keine andere Chance mehr, werfen sie ihn über Bord und das Meer beruhigt sich und das Unfassbare passiert. Diese Heiden opfern ein Schlachtopfer, fangen an, Gott zu fürchten und man möchte sagen, sie bekehren sich. Jona hingegen findet sein Wassergrab in einem Walfisch. Er betet dort, aus meiner Drangsal hast du mir geholfen, die Fluten umschlungen mich, aber ich habe meine Augen zu deinem Tempel erhoben und von da hast du mich errettet. Interessanterweise sagt er nicht, ich habe was falsch gemacht, ich bin von dir weggelaufen. Er sagt mit keiner Silbe, du bist im Recht, dass du das gemacht hast mit mir und ich bin vor dir weg, also ich bin geflohen. Nein, aber er sagt, okay, meine Gelübde werde ich jetzt halten. Also da knickt er dann ein. Der zweite Teil, wir sehen Parallelen zum ersten Teil, geht Jona wieder zu Heiden, hält die wohl erfolgreichste Evangelisation der gesamten Menschheitsgeschichte, die aus 5 Worten besteht im Hebräischen, nämlich noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Mehr braucht er gar nicht sagen und ganz Ninive wird einmal grunderneuert. Sogar der König steht von seinem Thron auf, legt den Mantel ab und sagt Menschen und Vieh, dass sie fasten sollen und überlegen sollen, dass sie von ihren bösen Gedanken, von dem Unrecht, das an ihren Händen klebt, sich abkehren. Und Jona merkt, dass sie Buße tun und für ihn ist der Super-GAU eingetreten, nämlich die, die er so am meisten hasst, merkt er, die werden von Gott geliebt. Er geht dann bockig wie ein kleines Kind auf eine kleine Anhöhe und wirft Gott vor, warum er denn so gnädig ist. Und letztendlich versucht Gott trotzdem auch mit diesem widerspenstigen Prophet im Gespräch zu bleiben. Er lässt gleichnishaft für ihn eine Rizinusstaude entstehen, die am nächsten Tag verdorrt und er hält Jona damit einen Spiegel vors Gesicht und sagt, hey, genauso wie du, wie es dich kümmert um diese Rizinusstaude, die von einem Wurm gestochen wurde, genauso kümmert es mich um eine so riesige Stadt, die 120.000 Einwohner hat und dann so viele Tiere, wie kann ich die umkommen lassen? Wir merken, im Buch Jona steht alles auf dem Kopf. Da ist ein Prophet, der rebelliert, heidnische Seeleute, die Buße tun, der König von Ninive, wo ich mal sagen würde, das ist der inkarnierte Teufel auf Erden zur damaligen Zeit für das Volk Israel, der demütigt sich vor diesem Gott, vor unserem Gott und sogar Kühe tun Buße. Ja, die Satire geht sogar noch weiter. Alle Menschen, nicht nur, sondern alle Gewalten, die hier genannt werden. Der Sturm, das Wasser, der Fisch, die Rizinusstaude, der Wurm, der Ostwind, der von Gott geschickt wird, alle hören auf Gott. Legen keinen Widerspruch ein. Aber Jona, der flieht. Und wenn er dann hört, dann macht er das auch nur dem Buchstaben nach und sein Herz ist nicht mit dem Auftrag, den Gott ihm gegeben hat. Viele könnten jetzt auf die Idee kommen zu sagen, na, Jona ist eigentlich gar kein richtiger Prophet, denn seine Weissagung hat sich ja nicht erfüllt. Ne? Ninive stand dann noch und ist nicht zerstört worden. Da möchte ich hinweisen auf die Schönheit der hebräischen Sprache, weil Jona verkündigt nicht 40 Tage und Ninive wird zerstört werden, sondern 40 Tage und Ninive wird umgedreht werden. Und dieses Umdrehen kann eben Zerstörung bedeuten, wie bei Sodom und Gomorra im 1. Mose 19. Dieses Umdrehen kann aber auch bedeuten, Buße tun, wie im 1. Samuel 10, wo sich das Volk, nachdem sie erkannt haben, dass es falsch war, sich einen König zu wünschen, umkehrt und sagt, wir haben gesündigt. Und von daher enthält dieser hebräische Begriff von Umkehren beide Alternativen. Entweder du kehrst um oder du wirst umgekehrt. Oder mit Jesu Worten, entweder fällst du auf den Stein oder der Stein fällt auf dich. Jona, das ist ein Buch, wo es auch oder vor allen Dingen um Erlösung geht. Und ich möchte, dass wir vielleicht den Schlüsselvers, um die prophetische Bedeutung von Jona zu verstehen, im Matthäus 12, Vers 38 beginnend mal aufschlagen. Dort steht, da antworteten etliche der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Meister, wir wollen von dir ein Zeichen sehen. Er aber erwiderte und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen, Aber es wird ihm kein Zeichen gegeben werden als nur das Zeichen des Propheten Jona. Denn gleich wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Riesenfisches war, so wird der Sohn des Menschen 3 Tage und 3 Nächte im Schoß der Erde sein. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der ist größer als Jona. Habt ihr euch nicht auch schon mal die Frage gestellt, was ist denn dieses Zeichen des Jona eigentlich? Ist das Zeichen des Jona diese 3 Tage und 3 Nächte? Und wie hat sich das denn erfüllt? Weil Jesus war ja nicht 3 Tage und 3 Nächte im Grab, oder? Oder möchte jemand widersprechen? Oder was ist hier gemeint? Ich glaube, hier geht es um eine die richtige Zeit, der falsche Ort-Analogie, so wie es das im Frühjahr 1844 auch schon mal gab. Die Milleriten wussten, 1844 endet die 2300 Tage und Abend, also Abend und Tage, Prophetie aus Daniel 8, haben die Milleriten, ich möchte mal sagen, übersehen, was das bedeutet. Sie hatten gedacht, mit der Reinigung des Heiligtums ist das Reinigen jeder biblischen Autorität, weil nirgendwo in der Bibel wird die Erde als Heiligtum bezeichnet. Und genauso, denke ich, ist es hier auch. Was bedeutet denn Herz der Erde? Bedeutet es, im Grab zu sein? Im Griechischen steht hier für Herz, Kardia, daher kommt der Kardiologe. Und für Erde steht G, also GE, daher kommt die Lehre von der Vermessung der Erde, die Geographie. Ne? Und wenn man schaut, wo dieser Begriff nochmal vorkommt, Herz der Erde, wird man enttäuscht sein. Das ist die einzige Stelle in der Bibel, wo das vorkommt. Aber Herz und Erde kommen an anderen Stellen vor. Und da bedeutet Herz eigentlich nur so viel wie im Zentrum. Das Herz ist der Sitz der Gedanken, der Gefühle, der Ziele eines Menschen. Und die Erde, das bezieht sich oft darauf, auf diese gefallene Erde. Dass mit Erde nicht Grab gemeint sein kann, erschließt sich schon aus der Seligpreisung von Jesu, wo er sagt, glückselig sind die Sanftmütigen, denn sie werden das Land erben oder die Erde erben. Und es ist klar, dass Jesus nicht damit gemeint hat, dass die Sanftmütigen schneller ins Grab gehen. Mit der Erde ist letztendlich eine gefallene Menschheit gemeint. Und mit dem Herz der Erde ist gemeint, dass Jesus für 3 Tage und 3 Nächte im Zentrum der gefallenen Welt stand oder dem Zentrum der gefallenen Menschheit ausgeliefert war. Interessant ist in dem Zusammenhang sich zu überlegen, dass Jesus oft in seinem Dienst, denken wir an viele Steinigungen im Tempel und an Nazareth, wo die begeisterten Gottesdienstbesucher ihren Prediger gleich von der Klippe stürzen wollten, dass dort immer wieder steht, denn seine Stunde war noch nicht gekommen. Aber es gibt einige Texte, dort steht, seine Stunde war gekommen oder die Stunde ist jetzt da. Zum Beispiel steht das in Johannes 17, Vers 1. Das würde ich noch einmal kurz vorlesen. Dort steht, dies redete Jesus und hob seine Augen zum Himmel empor und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit auch dein Sohn dich verherrliche. Ich möchte behaupten oder meiner Meinung nach beginnen diese 3 Abende und 3 Tage am Donnerstagabend. Auch zum Abendmahl sagt Jesus, die Stunde ist gekommen. Und wenn man dann rechnet, dann kommt man problemlos auf Sonntag. Ne? Sonntag auf Freitag, Freitag auf Samstag, Samstag auf Sonntag. Und mit diesen drei Tagen ist gemeint, dass Jesus der Bosheit der Menschheit, ja, man möchte sagen, Satan persönlich ausgeliefert war und er mit ihm machen durfte, was er wollte. Genauso wie Jona dem Willen dieses Walfisches unterworfen war. Wenn dieser Fisch aufgestiegen ist, dann wurde der Druck in der Magenblase niedriger. Wenn er abgesunken ist, dann ist der Druck angestiegen und es ist wärmer geworden. Genauso verhielt es sich mit Jesus. Genauso wie Jona befand sich Jesus auch in einem Sturm. Und genauso wie Jona wurde auch durch das Eingreifen von Jesus dieser Sturm gestillt. Wir lesen zum Beispiel in Matthäus 8, und er trat in das Schiff und seine Jünger folgten ihm nach. Und siehe, es erhob sich ein großer Sturm auf dem See, sodass das Schiff von den Wellen bedeckt wurde. Er aber schlief. Und seine Jünger traten zu ihm, weckten ihn auf und sprachen, Herr, rette uns, wir kommen um. Da sprach er zu ihnen, was seid ihr so furchtsam, ihr Kleingläubigen? Dann stand er auf und befahl den Winden und dem See, und es entstand eine große Stille. Die Menschen aber verwunderten sich und sprachen, wer ist dieser, dass ihm selbst die Winde und der See gehorsam sind? Wir sehen in Kapitel 1 von Jona eine der bekanntesten Geschichten aus dem Leben von Jesus, die Stillung des Sturms. Wir sehen im Kapitel 2 des Propheten Jona die Auslieferung, die Geißelung, Verurteilung, Kreuzigung und Auferstehung Jesu. Jetzt ist die Frage, was zeigen uns Kapitel 3 und 4? Wer nämlich aufmerksam gelesen hat in Matthäus 12, bezieht sich das Zeichen Jonas nicht nur auf die drei Tage, sondern Jesus fährt fort. Die Männer von Ninive werden im Gericht auftreten gegen dieses Geschlecht und werden es verurteilen, denn sie taten Buße auf die Verkündigung des Jona hin. Und siehe, hier ist einer, der größer ist als Jona. Wie groß war die Stadt Ninive? Die Bibel sagt, drei Tage reisen groß, und im nächsten Vers steht, und er ging eine halbe Tagesreise nach Ninive hinein. Macht zusammen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass er 3,5 Tage dort war, aber wir kommen insgesamt, wir wissen, die Bibel verschwendet keine Worte, auf einen Dienst von 3,5 Tagen. Und was hat Jona gesagt? In 40 Tagen wird Ninive umgekehrt. Und ist es nicht das Gleiche, was Jesus, unser Erlöser, auch getan hat? Er ist zu seinem Volk gekommen, das waren damals die Juden, hat ihnen 3,5 Jahre lang verkündigt mit Wundern, mit Zeichen, mit Predigten, mit seinem guten Vorbild. Und zum Schluss seines Dienstes weint er über Jerusalem und sagt, du Stadt, die du die Propheten tötest und die zu dir gekommen sind. Wie gern hätte ich dich sammeln wollen, wie eine Glucke ihre Hühner sammelt. Aber du hast es nicht erkannt, die Stunde deiner Heimsuchung, und du wirst zerstört werden. Das ist die gleiche Botschaft von Jona. 3,5 Tage, bei Jesus 3,5 Jahre, also 365 Mal mehr Gelegenheiten. Und statt 40 Tagen 40 Jahre, weil Jesus stand auf dem Ölberg ungefähr 31 nach Christus und 40 Jahre später, 70 nach Christus, standen die Römer in Jerusalem und mit ihnen stand der Tempel in Brand. Wir sehen, dass die Worte Jesu, als er von dem Zeichen Jesu spricht, eine sehr große Tiefe haben. Sie reden nicht nur über Tod und Auferstehung des Erlösers, sondern sie reden von einer Gerichtsbotschaft und sie reden von der Bitte, dass ein Volk umkehrt. Und wir merken, Gott ist ein gerechter Gott. Er lässt einem heidnischen Volk die gleiche Gelegenheit, Verkündigung, Androhung des Gerichts, wie seinem eigenen Volk. Nein, er ist sogar ein bisschen ungerecht. Er lässt seinem eigenen Volk viel mehr Zeit. Diese Analogie von Gericht und Umkehr zeigt sich noch einmal ganz besonders in dem 4. Kapitel, wo Jona diese Rizinusstaude über sich wachsen lässt. Diese Rizinusstaude steht als Pflanze für das Volk der Assyrer. Und der Wurm, das Wort, was dort im Hebräischen steht, kommt auch nirgendwo sonst vor in der Bibel, aber es hat eine Wurzel, die rot bedeutet. Und wir wissen aus Jesaja, dass die Sünde rot ist wie Blut oder wie Scharlach. Das heißt, in diesem Bild möchte Gott dem Jona sagen, hey, schau dir dieses Volk an, wie schön es ist. Aber da ist ein Problem. Da ist Bosheit, da ist Sünde, da ist Schuld. Und das zerstört ein Volk im Handumdrehen. Wenn ihr genauer drüber nachdenkt, hat Jesus das mit dem Volk Gottes genauso gemacht. Da war es keine Rizinusstaude, sondern es war ein Feigenbaum. Kurz vor der Beendigung des Dienstes von Jesus hat er an einem Feigenbaum, der nur Blätter hatte, Frucht gesucht. Ellen White schreibt dazu, dass die Feigen eigentlich im Frühjahr zur Zeit des Passas noch gar keine Früchte tragen, aber auch keine Blätter. Aber dieser eine Feigenbaum, der vielleicht an einer sehr sonnigen und sehr geschützten Stelle stand, hat durch seinen Blätterschmuck die Erwartung geweckt, dass dort Früchte auch dranhängen oder zumindest Blüten, das sind diese Frühfeigen. Und dass Jesus dort keine Früchte findet, ist ein Bild für das Volk Gottes, das zwar Blätter hat, also tolle und schöne Worte, einen hohen Anspruch, aber sich das im Leben nicht gezeigt hat. Und Jesus spricht das gleiche Urteil über diesen Baum wie über die Rizinusstaude und sagt, deine Sünde führt dazu, dass noch nicht mal mehr Blätter dran sind, sondern dass du verdorren wirst. Das Buch Jona, haben wir jetzt gesehen, ist ein Buch der Prophetie über das Evangelium. Wir finden das ganze Evangelium im Buch Jona wieder, genauso wie Jesus den Emmaus-Jüngern in Lukas 24, wahrscheinlich war da das Buch Jona auch mit dabei, gesagt hat, und er begann bei Mose und bei allen Propheten und legte ihnen in allen Schriften aus, was sich auf ihn bezog. Jona ist aber auch ein Buch, wo es um das Volk Gottes geht. Es ist ein Buch, wo es um dich geht. Du läufst Gott weg. Du versuchst es zumindest. Oder du hast es versucht. Gott hat dich eingeholt. Es ist ein Buch, das davon spricht, wie geistlich arrogant das Volk Gottes sein kann. Wie stolz ich sein kann. Dass wir die Schuld bei anderen sehen, aber unsere eigene Schuld uns nicht eingestehen. Das Buch Jona ist aber auch, und deswegen wird es ja zum Yom Kippur gelesen, ein Buch der Buße. Und lasst uns nochmal in das Buch selber reinschauen. Was lehrt uns Jona oder sein Leben besser? Jona selber kann ja nicht viel über Buße außer Gericht anzukündigen. Was lernen wir über Buße? Im ersten Kapitel lesen wir lernen es von den heidnischen Seeleuten. Hier steht, da trat der Schiffskapitän zu ihm und sprach, was ist mit dir, dass du so schläfst? Steh auf, rufe deinen Gott an. Vielleicht wird dieser Gott an uns gedenken, dass wir nicht untergehen. Wir sehen, Buße bedeutet, Gott anzubeten, Gott im Gebet zu suchen. Ein Vers vorher steht, da fürchteten sich die Seeleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Wir lernen von den Heiden, Buße bedeutet, alle Lasten über Bord zu werfen. Die Sünde, die uns verstrickt, alles, was uns erschwert. Buße bedeutet, unserem Herzen Luft zu machen. Im Kapitel 3 können wir noch mehr von Heiden lernen, was es bedeutet, Buße zu tun. Da lesen wir, und die Leute von Ninive glaubten Gott, und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten. Und um das nochmal zu unterstützen, vom Größten bis zum Kleinsten, wird hier auch nochmal extra der König genannt, der dem noch eins draufsetzt und sagt, jeder lege seinen Mantel ab, hülle sich in Sacktuch und er setzte sich selber in die Asche. Und er ließ ausrufen und sagen in Ninive, auf Befehl des Königs und seiner Großen, Menschen und Vieh, Rinder und Schafe sollen nichts genießen, sie sollen weder weiden noch Wasser trinken. Hier fallen mir weitere Dinge auf, die zur Buße gehören. Zur Buße gehört, von seinem hohen Ross herabzutreten. In der Buße begegne ich meinem Bruder, wie er ist, begegne ich meiner Schwester, wie sie ist. Ich stehe nicht mehr über ihm. Genauso wie der König von seinem Thron abgestiegen ist und genauso Sackkleider angezogen hat wie seine Bürger. Als zweites lerne ich von diesem heidnischen König und von diesem heidnischen Volk, Buße zu tun bedeutet zu fasten. Fasten, das heißt nicht nur auf Nahrung zu verzichten, sondern auf die alltäglichen Dinge, die so selbstverständlich sind, einmal zurückzutreten und darüber nachzudenken, was braucht der Mensch wirklich. So wie es Gott selber sagte, dass du erkennst, dass du vom Brot alleine nicht lebst. Und Buße bedeutet, seine Sachen auszuziehen, seine Kleider, seine weichen Dinge, die das leichte Leben, was man vielleicht hat, den Luxus abzulegen und Sacktuch anzuziehen. Es bedeutet im geistlichen Sinn aber auch die eigene Gerechtigkeit, also Entschuldigungen, das oberflächliche Gehabe, was man vielleicht anderen gegenüber zeigt, einmal abzulegen und so vor Gott zu treten in Asche. Ne? Wir werden einmal zu Staub zurückkehren, dass wir uns auf dieser Ebene Gott nahen können. Und dann wird er uns erheben. Die Lösung für die Schiffsleute war es, anzuerkennen, dass sie auch Verantwortung haben dafür, dass Jona stirbt. Im übertragenen Sinne, dass Jesus für sie gestorben ist. Sie mussten Jona übers Bord werfen. Sie hätten auch sagen können, ja, Jona, spring doch selbst. Nein, Jona hat gesagt, ihr müsst mich werfen. Und genauso bedeutet Buße auch einzugestehen, Jesus ist auch für mich gestorben. Es war auch für mich notwendig, dass der Sohn Gottes sein Leben lässt und am Kreuz stirbt. Jona ist ein Buch über Jesus, über die Erlösung, ist ein Buch über Buße. Aber Jona ist vor allen Dingen, so ironisch wie das klingt, eins der wenigen Stellen findet sich in Jona, wo Gott, wie er ist, offenbart wird. Ich denke hier an den Vers 2. Da wirft Jona vor: Ach Herr, ist nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Aus 2. Mose 34 wissen wir, dass es genau das war, womit sich Gott dem größten Propheten Mose offenbart hat. Hat gesagt: Ich bin gnädig und barmherzig, ich vergebe gerne Schuld, ich bin langmütig. Und in dem Vers steht auch, dass das der Name Gottes ist. Im hebräischen Denken bezieht der Name sich nicht so sehr darauf, wie man jemanden schimpft oder dass jemand herkommt, sondern ist ein Ausdruck des Wesens eines Menschen. Und der Name Gottes, womit Gott sich hier selber offenbart, zeigt, wie er wirklich ist. Und das ist für Jona ein Problem. Es ist ein Problem für Jona, dass Gott auch seinen Feinden vergibt. Es ist ein Problem für Jona, dass Gott die liebt, die er hasst. Und damit ist Jona auch ein Bild für das bekannte Gleichnis des verlorenen Sohnes aus dem Evangelium. Der zweite verlorene Sohn, der zu Hause geblieben ist, konnte es nicht ertragen, warum sein Bruder, der alles verschwendet hat, alles falsch gemacht hat, so liebevoll wieder aufgenommen wurde. Aber Buße wäre eben nicht Buße und Reue bei Gott nicht Reue, wenn er uns nicht auch Vergebung zusprechen würde. Vergebung, die über das erwartete Maß weit hinausgeht. Ich möchte noch einmal schließen, dass die Botschaft von Jona auch unsere Botschaft als Adventgemeinde ist. In Offenbarung 14 lesen wir: Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der hatte ein ewiges Evangelium zu verkündigen denen, die auf der Erde wohnen, und zwar jeder Nation und jedem Volkstamm und jeder Sprache und jedem Volk. Der sprach mit lauter Stimme: Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde und das Meer und die Wasserquellen gemacht hat. Ein zweiter Engel folgte ihm, der sprach: Gefallen, gefallen ist Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Glutwein ihrer Unzucht alle Völker getränkt hat. Und ein dritter Engel folgte ihnen, der sprach mit lauter Stimme: Wenn jemand das Tier und sein Bild anbetet und das Mahlzeichen auf seine Stirn oder auf seine Hand annimmt, so wird auch er vor dem Glutwein Gottes trinken. Die Botschaft von Jona ist die gleiche. Tut Buße, sonst wird euch das Gericht ereilen. Und entgegen der Einstellung von Jona sollten wir dieses Gericht eben nicht ankündigen, um Vergeltung zu üben, sondern um eine verlorene Welt zu retten. Amen.